Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Und ich habe euch zum Beginn meiner Predigt ein klein bisschen Musik mitgebracht. Und ja, die Technik, wenn möglich, könnt ihr die mal abspielen. Gucken wir, ob es funktioniert. Wird ein bisschen lauter. Hört sich großartig an, oder? Wunderbare Musik. Schön klingt sie in den Ohren. Nein, ehrlich gesagt hört sich's eher gruselig an. Irgendwie klingt es schrecklich. Es sind immer nur zwei Töne, die da gleichzeitig abgespielt wurden, aber diese beiden Töne haben einfach nicht zueinander gepasst. Ich habe nicht so viel Ahnung von Musik, aber ich weiß, dass man das eine Dissonanz nennt. Da sind zwei Töne und anstatt einander zu ergänzen, anstatt zusammen einen schönen Klang zu ergeben, scheinen sie einander zu bekriegen, tun sie einander in den Ohren weh. Man kann fast nicht hinhören, möchte sich die Ohren zuhalten. Ich habe das Gleiche, fast das Gleiche, noch mal ein bisschen anders mitgebracht. Lasst uns das mal anhören. Wow, es ist immer noch keine Symphonie. Und trotzdem hört es sich plötzlich ganz anders an. Es wurden wieder immer zwei Töne gleichzeitig abgespielt. Es wurden fast die gleichen Töne abgespielt. Nur der eine von beiden Tönen wurde immer leicht verändert. Und der Unterschied ist riesig. Plötzlich passen die Töne zusammen. Plötzlich ergänzen sich die Töne und bekämpfen sich nicht mehr. Plötzlich sind sie konsonant, wie man es in der Musik nennt. Sie passen zusammen. Und nachdem ich drei Sonntage gepredigt habe über Macht und Leiterschaft und dann drei Sonntage über Geld, möchte ich ja heute beginnen mit dem dritten Abschnitt meiner Serie und anfangen, über Partnerschaft und über Sexualität zu sprechen. Genau wie bei Macht und bei Geld geht es mir darum, dass wir gemeinsam erkennen, jeder Einzelne und auch wir als Gemeinde, wie wir in diesem Bereich leben können zur Ehre Gottes. Wie können wir unsere Partnerschaft, unsere Sexualität so gestalten, dass es Gott ehrt, dass es Gott gefällt, aber auch, dass es für uns zum Segen ist und für uns gut ist. Und den Titel meiner Predigt, oder ich habe die Predigt überschrieben mit Duett oder Duell. Duett oder Duell. Sind wir miteinander unterwegs, füreinander oder gegeneinander? So wie diese Töne eben. Ergänzen sich die Töne zu etwas Schönerem oder bekriegen sie sich und tun sich in den Ohren weh? Und ich möchte anfangen, unter dieser Überschrift über Beziehungen generell zu sprechen. Was hilft uns, dass unsere Beziehungen gelingen? Dabei geht es schon auch besonders um Paarbeziehungen, aber ich denke, wir können auch für andere Beziehungen etwas daraus mitnehmen. Leben wir unsere Beziehungen als ein Duett, dass wir harmonieren, dass wir uns ergänzen, dass wir uns helfen, dass wir uns stützen, tragen? Oder leben wir unsere Beziehungen als ein Duell, dass wir uns bekämpfen oder bekriegen? Das macht einen Riesenunterschied. Die Musik war so ein praktisches Beispiel, wie sie uns das zeigen kann. Und ich wünsche mir für uns alle, dass unsere Beziehungen gelingen, dass unsere Beziehungen ein Duett sind, dass wir gemeinsam stärker sind als alleine, dass wir erleben, dass gute Beziehungen uns helfen, so zu leben, wie wir es alleine niemals hinkriegen würden. Dass wir mehr Gutes bewirken können, dass wir mehr Freude erleben können, dass wir ein Leben haben, was für uns besser ist und was Gott umso mehr ehrt durch gute Beziehungen, in denen wir leben. Dass wir gemeinsam und nicht gegeneinander leben. Und dazu möchte ich mit euch gerne einen Blick in die Bibel werfen, und zwar gleich ganz an den Anfang, zu Anfang. Erstes Buch Mose, Kapitel 2. Im ersten Buch Mose, Kapitel 1, wird so quasi im Überblick die gesamte Schöpfung beschrieben. Ja, das kennen wir alle, Tag 1, Tag 2, Gott sprach und es wurde. Das ist 1. Mose, Kapitel 1. Und dann kommt Kapitel 2, was eigentlich nicht von der Chronologie hinter Kapitel 2 steht, sondern von der Chronologie her mitten in Kapitel 1 stattfindet. Denn es ist nochmal ein, wie soll ich sagen, wie durch eine Lupe angeschaut, die Schöpfung des Menschen. Und so wird in Kapitel 2, 1. Mose, beschrieben, ein Detail oder Details, wo im ersten Kapitel nur der Überblick und das ganz Kurzgefasste beschrieben wird. So wird im Kapitel 1 beschrieben, dass Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Und dann im Kapitel 2 wird das Ganze noch mal ein bisschen detaillierter beschrieben, wie Gott Adam aus dem Erdboden geformt hat, wie er Adam seinen Atem eingehaucht hat, sodass Adam anfing zu leben. Und dann kommt Vers 18, ein sehr bekannter Vers, den ich gern vorlesen möchte. 1. Mose 2, Vers 18. Dann sprach Gott der Herr: Es ist nicht gut für den Menschen, allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Es ist nicht gut für den Menschen, allein zu sein. Deswegen macht Gott dem Menschen ein Wesen, das zu ihm passt. Wenn wir mal eine andere Übersetzung lesen, ich lese mal Luther-Übersetzung, habe ich euch auch mitgebracht, dort wird es noch ein bisschen präziser ausgedrückt, zumindest der zweite Teil. Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Gott schuf den Menschen eine Hilfe. Und dieser Vers wurde häufig falsch interpretiert. Denn manche Menschen machten aus der Hilfe eine Gehhilfin und dann vielleicht aus der Gehhilfin eine Dienerin. Und so wurde ja aus diesem Vers ein Rollenbild in zwischenmenschlichen, in Ehebeziehungen abgeleitet. Der Mann als Chef, die Frau als Gehilfin, als Hilfskraft, als Dienerin, die das macht, worauf der Mann keine Lust hat. Und bis heute hat man das Gefühl, in manchen Beziehungen so sind die Rollen dadurch festgeschrieben. Doch wenn man sich dieses Wort Hilfe mal genauer anschaut, sieht es ein bisschen anders aus. Das Wort, was dort steht, hebräisch Eser, wird, wenn man mal guckt, wofür dieses Wort in der Bibel noch benutzt wird, in der hebräischen Bibel, dann sieht man es zum Beispiel, es wird manchmal für Könige benutzt, die einem anderen König zu Hilfe kommen. Also Könige, die anderen helfen. Es wird für Helden benutzt, die dem Volk Israel zu Hilfe kommen. Und es wird sogar für Gott benutzt, der den Menschen zu Hilfe kommt. Das Wort Hilfe ist hier also keinesfalls eine untergeordnete Person. Ich will ihm einen Helfer, einen Diener machen. Er ist der Helfer, in den meisten Stellen zumindest, dem zu Helfenden übergeordnet. Denn der eine braucht Hilfe und deswegen kommt ein Helfer. Wenn Gott also dem Menschen eine Hilfe machen will, dann ist das nicht so zu interpretieren, der Mensch braucht einen Diener, sondern eher andersrum, der Mensch ist hilfsbedürftig. Der Mensch braucht Hilfe und Gott schafft ihm eine Hilfe, die dieses Bedürfnis stillt. Man könnte das jetzt auch umdrehen, so wie vielleicht so eine radikal feministische Auslegung. Da sehen wir es doch, die Männer sind schwach, sind hilfsbedürftig und ohne die Frauen wären sie lange verloren. Das mag zwar in mancher Hinsicht stimmen und trotzdem ist es auch nicht das, was der Vers hergibt. Denn da steht nicht in dem Vers: Es ist nicht gut, dass der Mann allein sei. ich will ihm eine Hilfe machen. Dort steht, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen. Die Begriffe Mann und Frau kommen im Kapitel 2 erst an späterer Stelle vor. Das hier ist nur von dem Mensch die Rede. Und zwar ist die Rede von dem Menschen Adam, den Gott geschaffen hat. Und Gott lässt ihn in einen tiefen Schlaf fallen und entfernt ihm eine Rippe. Oder mit anderen Worten, Gott setzt ihn unter Narkose, die erste Vollnarkose, und dann operiert er ihn. Okay, und dann steht dort, er entfernt ihm eine Rippe. Aber wisst ihr, dieses Wort Rippe heißt nicht nur Rippe, es heißt auch Seite. Und wenn man die Bibel durchschaut, dann heißt es eigentlich fast immer Seite. Ich persönlich habe keine einzige weitere Stelle gefunden, wo es Rippe bedeutet. Es bedeutet auch Rippe, aber es bedeutet genauso sehr Seite und wird häufig in Bezug auf Wohnungen oder auf Häuser bezogen. Die eine Hausseite oder die andere Hausseite. Es ist quasi der Teil eines Ganzen. Also könnte man auch sagen, Gott nahm Adam eine Seite weg und bildete daraus Eva. Könnte man zumindest so übersetzen. Klingt irgendwie befremdlich, aber wäre erstmal eine passende Übersetzung. Was Gott genau gemacht hat, bleibt unklar. Leider gab es damals noch keine GoPro und keiner hat es per Video aufgenommen. Kein Live-Feed ins Internet. Wir konnten nicht sehen, was damals passiert ist. Aber entscheidend ist, Gott hat Adam geschaffen. Und dann hat er ihm eine Seite weggenommen und daraus Eva geschaffen. Also ob Adam, wie er zuerst geschaffen war, ein Mann war wie ich oder wie hier viele, ist eigentlich gar nicht so klar. Gott hat Adam geschaffen, dann hat er einen Teil weggenommen und daraus Eva gemacht. Wie Adam genau aussah, ist erstmal offen. Und ich will auch da nicht drüber spekulieren. Mir ist es auch nicht wichtig, jetzt hier ins Detail zu gehen. Was mir wichtig ist, ist deutlich zu machen, das, was dieser Text, glaube ich, deutlich machen will. Wir Menschen brauchen Ergänzung. Wir sind hilfsbedürftig. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Im Vordergrund steht nicht, dass die Männer Hilfe brauchen, dass die Frauen Hilfe brauchen, dass die einen den anderen dienen sollen, sondern dass wir alle Hilfe brauchen, dass wir Ergänzung brauchen, dass wir Menschen von Gott geschaffen sind auf eine Ergänzung durch Beziehung hin. Wir sind nicht geschaffen, alleine durch diese Welt zu gehen, sondern wir sind geschaffen, in Beziehung zu leben und in Beziehung durch diese Welt zu gehen. Und das Normalbild dieser Ergänzung, dieser Hilfe, ist eine Beziehung von Mann und Frau, wie sie hier beschrieben wird. Aber ich glaube auch nicht, dass das der einzige Sinn ist, der in diesem Vers steht. Denn auch durch viele andere Art und Weisen können Menschen sich in Beziehung ergänzen. Zum Beispiel in Familie findet Ergänzung und Miteinander statt. Zum Beispiel durch gute Freundschaften findet Ergänzung und Miteinander statt. Ich kann mich gut erinnern an meine Jugendzeit, wo ich solche Freunde hatte. Ja, gerade letzte Predigt habe ich euch von einem Freund berichtet. Er hat mir geholfen zu erkennen, dass meine Sparsamkeit nicht immer nur Sparsamkeit, sondern Geiz war. Er war mir ein Freund und hat mir geholfen, wo ich Hilfe brauchte. Und ich glaube, gute Freundschaften können solch eine Hilfe, solch eine Ergänzung sein. Wir haben hier einige bei uns, die in einer Wohngemeinschaft leben. Und ich glaube, so eine Wohngemeinschaft kann auch so eine Hilfe sein. Eine WG oder was auch immer. Eine Wohngemeinschaft, wo man eben nicht alleine lebt, sondern wo man mit anderen zusammenlebt und sich gegenseitig ergänzt. Wo man sich gegenseitig hilft, wo man miteinander das Leben teilt. Ich glaube, Gemeinde sollte so ein Ort sein, wo wir miteinander Leben teilen, wo wir uns gegenseitig ergänzen, wo wir uns gegenseitig helfen und füreinander da sind. Wo wir eben nicht alleine sind, sondern miteinander unterwegs sind. Ich glaube, das sollte als Kirche Teil unserer Identität sein. Wisst ihr, ich habe ein Beispiel, möchte ich kurz erzählen. Ich hatte in Hamburg mal ein Taufgespräch mit einem jungen Mann, er war Kurde, und ich habe mit ihm geredet, er wollte sich taufen lassen, und dann habe ich ihn gefragt, na, lädst du auch deine Familie ein? Und er meinte, nee, die lade ich nicht ein. Was, du willst dich taufen lassen? Du entscheidest dich für Jesus, warum lädst du deine Familie nicht ein, habe ich ihn gefragt. Wisst ihr, was er geantwortet hat? Na, wenn ich meine Familie einlade, dann habe ich keine Familie mehr. Seine Familie war muslimisch und für sie war klar, wenn ihr Sohn sich taufen lässt, dann ist er nicht mehr Teil der Familie. Und wie gerne hätte ich ihm gesagt, ach komm, wir als Gemeinde sind doch eine große Familie. Natürlich hast du dann eine Familie, du hast uns als Gemeinde. Und natürlich, ein Stück weit stimmt das auch. Aber ich wusste auch, dass das auch Grenzen hat. In der Familie kriege ich immer Hilfe, wenn ich Hilfe brauche. In meiner Familie kann ich um Mitternacht meine Eltern anrufen und die werden nicht sagen, Martin, warum rufst du an, sondern brauchst du Hilfe, wird ihre erste Frage sein. In der Familie weiß ich, wenn ich Geldprobleme habe, dann kann ich jemanden fragen und die werden mir helfen. In der Familie weiß ich, wenn ich einsam bin, dann werde ich da Hilfe finden. In der Familie weiß ich, im Notfall könnte ich jederzeit bei meinen Eltern wieder einziehen. Die würden sich nicht freuen, aber für eine gewisse Zeit würden sie selbstverständlich mir ihre Türen öffnen. Das ist Familie. Sie würden das tun, weil sie meine Familie sind. Und ich habe mir gefragt, okay, können wir das als Gemeinde bieten? Ich habe ihnen gesagt, ich fände es cool, wenn du deine Eltern einlädst, aber ich verstehe auch, wenn du es nicht tust. Weil ich gemerkt habe, dass wir als Gemeinde, zumindest damals in dieser Gemeinde, nicht diese familiären Zusammenhalt bieten konnten, den er in seiner Heimatfamilie bekommen hat. Mit denen hat er Weihnachten gefeiert. Mit denen hat er, Weihnachten nicht, aber seine Feste gefeiert. Mit denen hat er alle Feiertage zusammen verbracht. Ja. Und ich wünsche mir für uns als Gemeinde, dass wir Stück für Stück, das geht nicht von heute auf morgen, aber Stück für Stück als Gemeinde mehr zu so einer Gemeinde werden, die auch Familie ist, die einander trägt, die einander Hilfe ist. Dass jemand, der in unserer Gemeinde ist, nicht alleine ist, weil er weiß, da sind Menschen, die mir eine Hilfe sind, die mir eine Stütze sind und die mich tragen. Und das ist, glaube ich, ganz besonders wichtig angesichts der steigenden Vereinsamung in unserer Zeit. Immer mehr Menschen leben alleine. Ja, Studien, zum Beispiel in Berlin haben Studien ergeben, 45% der Haushalte in Berlin sind Ein-Personen-Haushalte. Das heißt, quasi die Hälfte der Stadt lebt alleine. Ich behaupte, das war in keiner anderen Zeit in der Weltgeschichte so, dass so viele Menschen alleine leben. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir als Gemeinde auch Familie sind. Dass wir als Gemeinde eine Hilfe füreinander sind. Doch nun möchte ich nochmal den Blick besonders auf die Beziehung von Mann und Frau werfen und dazu mit euch ins Neue Testament schauen. Lass uns mal reinschauen in Epheser Kapitel 5, ab Vers 21. Dort steht, ordnet euch aus Achtung vor Christus bereitwillig einander unter. Ihr Ehefrauen sollt euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch auch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie Christus das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. So wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, sollt ihr Ehefrauen euch auch euren Männern in allem unterordnen. Und ihr Ehemänner liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehört, reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Genauso müssen auch die Ehemänner ihre Frauen lieben, wie sie ihren eigenen Körper lieben. Denn ein Mann liebt auch sich selbst, wenn er seine Frau liebt. Und ab Vers 31. In der Schrift heißt es, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die beiden werden zu einer Einheit. Das ist ein großes Geheimnis, aber ich deute es als ein Bild für die Einheit von Christus und der Gemeinde. Deshalb sage ich noch einmal, dass jeder Ehemann seine Frau so lieben soll, wie er sich selbst liebt. Und dass die Ehefrau ihren Mann achten und respektieren soll. Auch dieser Text ist umstritten. Unterordnung wird hier von den Frauen gefordert. Ist das nicht aus der Zeit gefallen? Ist das nicht eine Frechheit, sowas heute zu fordern? Das ist doch sowas von gestern, oder? Ewig gestrig wird man in unserer Zeit häufig genannt, wenn man so eine Meinung vertritt. Da können manche sich wirklich ereifern. Aber andere, habe ich auch schon erlebt, machen das Gegenteil. Wir hatten in unserer alten Kleingruppe in Hamburg eine Frau und die war auf Partnersuche und hat sich regelmäßig mit Männern getroffen. Und sie meint, eine der häufigeren Fragen, die sie gestellt bekommt, ist: Bist du bereit, dich mir unterzuordnen in der Ehe? Oha. Ich glaube nicht, dass das mit dem Text gemeint ist, so auf Partnersuche zu gehen. Bist du bereit, dich mir unterzuordnen? Aha. Ja, erstmal stimmt das. Die Frau wird beauftragt, sich unterzuordnen. Ihre besondere Aufgabe, wie es hier beschrieben wird, ist es, den Mann zu achten, zu ehren und zu respektieren. Denn ich glaube, dass Respekt, Anerkennung, Wertschätzung ein großes inneres Bedürfnis von zumindest vielen Männern sind. Und dass das etwas ist, wo Männer bedürftig sind, wo sie Hilfe brauchen. Und dass Frauen, die das beherzigen, eine großartige Möglichkeit haben, ihren Männern ihre Liebe zu zeigen. Und trotzdem, wenn wir das uns angucken und dass das steht und das auch ernst nehmen, dürfen wir auch Vers 21 nicht vergessen. Denn dort steht ganz am Anfang: Ordnet euch aus Achtung vor Christus bereitwillig einander unter. Also das, was danach nochmal explizit von den Frauen gefordert wird, wurde vorher tatsächlich auch schon von den Männern gefordert. Das, was von den Frauen erwartet wird, wird in Vers 21 auch von den Männern erwartet. Es wird erwartet, sich gegenseitig unterzuordnen. Das heißt, ein Stück weit die eigenen Bedürfnisse auch mal hinten anzustellen. Und ich glaube, das ist eigentlich sehr gegen unseren Zeitgeist. Das ist sehr gegen unsere Kultur. Unsere Kultur sagt: Nimm dir, was du willst und am besten sofort. Deswegen gibt es doch überall so coole Kredite, damit du dir immer sofort das nehmen kannst, was du willst. 0% Zinsen oder jetzt nicht mehr ganz 0%. Und trotzdem, Hauptsache, du bekommst, was du willst. Hauptsache, du verwirklichst dich selbst. Hauptsache, du findest den Frieden mit deinen Wünschen. Aber Ehe ist hier meiner Meinung nach ein Gegenpol gegen den Zeitgeist. Es geht nicht darum, mich selbst zu verwirklichen, sondern es geht darum, etwas Gemeinsames über mich selbst zu stellen. Zu sagen, wir sind wichtiger als ich. Das bedeutet nicht, dass ich unwichtig bin. Aber das bedeutet, dass wir ist noch wichtiger. Das bedeutet, ich ordne mich unter und wir ordnen uns gegenseitig unter. Und dann ist Selbstverwirklichung nur begrenzt möglich. Wenn ich mich einmal für eine Frau entschieden habe, das habe ich, dann habe ich mich gleichzeitig auch gegen 4 Milliarden andere entschieden. Und wenn mir irgendwann mal eine über den Weg läuft, wo ich sage, die sieht aber gut aus, dann sage ich, Pech gehabt, du hast dich schon entschieden. Einmal entschieden, immer entschieden. Selbstverwirklichung ist dann nur noch begrenzt möglich. Dann müssen wir lernen, Kompromisse zu finden. Ja, als Beispiel, Rahel und ich, wir haben geheiratet und dann haben wir uns überhalten, wie wir gemeinsam Urlaub machen. Und für meine Frau ist der Inbegriff von Urlaub am Strand liegen, in der Sonne. Und wisst ihr was, wie lange ich es in der Sonne aushalte am Strand? Vielleicht 1 Minute. Also mittlerweile schon mal ein bisschen länger. Aber ich sag's euch, am Anfang, ich habe mich mit Rahel an den Strand gelegt und nach 30 Sekunden bin ich aufgestanden. Ich kann hier nicht am Strand liegen. Das geht bei mir einfach nicht. Da kann ich mich einfach nicht entspannen. Das ist heiß, das schwitze ich und oh nee, Ja, und so ist es halt in der Ehe. Rahel hatte einen anderen Inbegriff von Urlaub als ich. Unsere Einrichtung, Rahel richtet anders ein als ich. Unsere Musikrichtung, Rahel liebt es, Musik zu hören. Ich bin einer der wenigen Menschen, die ich kenne, der sich eigentlich niemals Musik anmacht. Also ich habe nichts gegen Musik, aber Stille ist irgendwie schöner. Und Rahel kommt aus einer Familie, ihr Bruder ist Musiklehrer, ihr anderer Bruder ist Musikpastor und sie liebt Musik. Und das ist nicht gleich. Da passt was nicht zusammen. Da müssen wir lernen, einander unterzuordnen, Kompromisse zu finden. Freizeitgestaltung, Essen. Ja? Rahel liebt Abendbrot, ich liebe schön was Warmes zum Abendessen. Ja, das sieht man noch ein bisschen. So richtig schön nochmal ein warmes Abendessen, das liebe ich. Ja? Da ist deutsches Abendbrot, geht auch, aber was Warmes ist einfach schöner. Ja? Oder Sauberkeit. Wie sauber muss die Wohnung sein, damit man sich darin wohlfühlt? Wie dreckig darf sie sein? In all dem muss man, wenn man zusammenlebt, eine gemeinsame Kultur finden. Muss man überlegen, wie können wir in diesem Punkt, auch wenn wir verschieden sind, zu einem Duett werden und nicht permanent in einem Duell leben. Und so ist den Auftrag an die Frauen, sich den Männern zu unterzuordnen. Aber dann kommt natürlich auch der Auftrag an die Männer. Und ich lese nochmal ab Vers 25. Und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehört. Reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Genauso müssen auch die Ehemänner ihre Frauen lieben. Die Männer bekommen einen Auftrag, liebe deine Frau. Liebe deine Frau. Aber liebe sie nicht irgendwie, so wie es dir gerade passt, sondern so wie du Liebe interpretierst. Sondern die Liebe wird einem Standard ausgerichtet. Die Liebe bekommt ein Vorbild, wie die Männer ihre Frauen lieben sollen. Und dieses Vorbild ist die größte Liebe, die man sich vorstellen kann. Liebe deine Frau, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und wie hat Jesus seine Gemeinde geliebt? Naja, er hat sie geliebt, indem er sein Leben gegeben hat, indem er die Herrlichkeit im Himmel verlassen hat und Mensch geworden ist, indem er am Kreuz auf Golgatha jämmerlich gequält für unsere Schuld gestorben ist. So hat Christus die Gemeinde geliebt. Und das wird als Vorbild benutzt für uns, für mich, für uns Männer. So sollen wir unsere Frauen lieben. Also Unterordnung ist hart, aber das finde ich noch härter. Zumindest ich. Jesus gab sein Leben für uns. So liebt er uns. Und er gab nicht nur sein Leben, sondern jetzt, wo wir seine Gemeinde sind, vergibt er uns immer und immer wieder. Immer wieder, wenn wir einen Fehler machen. Immer wieder, wenn wir schwach sind. Immer wieder, wenn wir vergessen, uns nach Gottes Geboten auszurichten und Fehler machen und nicht zur Ehre Gottes leben. Und das passiert zumindest bei mir immer wieder. Dann weiß ich, dass er mir vergibt. Dass er mir vergibt nicht einmal, nicht zweimal, nicht zehnmal, nicht hundertmal, sondern jeden Tag neu. Das ist das Vorbild. Das ist die Herausforderung, die Paulus hier den Männern gibt, ihre Frauen zu lieben mit der Liebe, die Christus geliebt hat. Mit einer Liebe, die ihr Leben gibt. Mit einer Liebe, die immer und immer und immer wieder vergibt. Die niemals aufgibt. Und diese Liebe, wozu führt die bei der Gemeinde? Paulus beschreibt, dass diese Liebe dazu führt, dass die Gemeinde ohne Flecken und Runzeln heilig und makellos wird. Und so soll auch die Liebe der Männer dazu führen, dass ihre Frauen aufblühen, dass ihre Frauen in Freude und Schönheit leben können. Und ich glaube, wenn wir diese beiden Bilder zusammennehmen, diesen besonderen Auftrag an die Frauen, mit ihren Männern mit besonderem Respekt und Wertschätzung und Unterordnung zu begegnen, und den Auftrag an die Männer, ihre Frauen so zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, ihre Frau mehr zu lieben als das eigene Leben und immer wieder zu vergeben. Ich glaube, dass sich das ergänzt und eine wunderschöne Partnerschaft, eine wunderschöne Ehe ergeben kann. Und gleichzeitig gilt natürlich der Auftrag, sich unterzuordnen, wie ich am Anfang gesagt habe, auch für die Männer. Und wenn wir in den Rest der Bibel schauen, dann gilt der Auftrag, den Ehemann zu lieben, auch für die Frauen und nicht nur für die Männer. Und ich glaube, wenn wir das anschauen, können wir sehen, dass Ehe was Wunderschönes sein kann, aber dass Ehe auch etwas super Herausforderndes ist. Dass es Arbeit und Disziplin erfordert, mein Leben lang. Hygiene, welchen Gedanken ich Raum gebe. Wie ich mich meinem Partner und meiner Partnerin gegenüber verhalte. Und mich immer wieder neu zu entscheiden, diese Ehe wertzuschätzen, für diese Ehe zu kämpfen und daran zu glauben, dass sie mit Gottes Hilfe etwas Wunderbares sein kann. Immer wieder zu vergeben, auch wenn es einem schon echt auf die Nerven geht, weil es immer wieder der gleiche Fehler ist, den der Partner macht. Ich glaube, ich möchte zum Schluss kommen und nochmal kurz zusammenfassen. Ich glaube, Gemeinde sollte ein Ort der Ergänzung und der Freundschaft sein. In unserer heutigen Zeit haben wir ein hohes Ideal von Partnerschaft. Und es gibt Menschen, die meinen, Lebensglück ist gleich Liebesglück. Ich kann im Leben nur glücklich sein, wenn ich mit meinem Partner glücklich bin. Und das möchte ich als ersten Punkt meiner Predigt ein Stück weit relativieren. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das ist auch nicht biblisch. Ich glaube nicht, dass man nur durch eine Ehe glücklich sein kann. Ich glaube, dass wir nur glücklich sein können in der Beziehung mit Gott letztlich. Und dass auch Ergänzung und Hilfe in verschiedenen Formen von Beziehungen möglich ist, wo Menschen füreinander da sind. Aber ich glaube auch, dass unsere Ehen, wenn wir sie denn geschlossen haben, erfüllt sein sollten von Respekt und Liebe und etwas Wunderbares sein sollten und können. Aber ich glaube auch, dass uns beide Lebensformen, egal ob wir alleine sind oder ob wir in einer Ehe sind, an unsere Grenzen bringen, uns herausfordern und uns manchmal überfordern. Und deswegen finde ich es interessant, dass Paulus diesen Text hier über die Ehe kurz nach einem anderen Text über den Heiligen Geist schreibt. Wenn wir im Epheserbrief ein paar Verse weiter vorne schauen, dann gibt Paulus uns dort einen Auftrag: Werdet alle erfüllt vom Heiligen Geist. Denn egal wie wir leben, Gott möchte uns die Kraft geben, dass unser Leben gelingt. Er möchte für uns die erste Hilfe sein, die erste Quelle der Kraft sein. Und dafür möchte ich gerne beten. Gott, ich danke dir, dass du uns geschaffen hast. Jeden Einzelnen ganz individuell und doch uns alle mit dem Wunsch nach Beziehung. Uns alle, dass wir bedürftig sind, dass wir Ergänzung brauchen. Und ich wünsche mir für uns alle, Herr, dass wir diese Ergänzung, diese Unterstützung, diese Hilfe in unserem Leben finden. Ganz besonders natürlich in unseren Ehen und Partnerschaften für alle, die in einer Ehe oder Partnerschaft sind. Aber auch darüber hinaus durch gute Freunde, durch Wohngemeinschaften und auch hier bei uns in der Kirche. Herr, hilf uns, eine Gemeinde, eine Kirche zu sein, wo wir Leben teilen, wo wir einander tragen, wo wir füreinander da sind, wo wir einander helfen und wo man weiß, wenn ich in dieser Gemeinde bin, dann bin ich nicht allein, wenn ich ein Problem habe. Und zudem möchte ich dich auch nochmal ganz besonders, ja, für die Ehen in unserer Gemeinde bitten, Herr, dass du uns Ehemännern hilfst, unsere Frauen so zu lieben, wie du die Gemeinde liebst. Dass du uns deine Liebe ins Herz schenkst. Dass wir nicht zuerst auf unser eigenes Wohl bedacht sind, sondern unsere Frauen lieben. Und ich bitte dich auch, dass du allen Frauen hilfst, Herr, ihre Ehemänner zu wertschätzen und zu achten und sich ihnen auch unterzuordnen, wo es nötig ist. Dass unsere Ehen, ja, deine Liebe zur Gemeinde und deine Beziehung zur Gemeinde widerspiegeln, dass sie etwas Wunderschönes sind, das uns hilft, das uns stärkt, das uns Kraft gibt, das wir genießen können. Amen.